Ich grüße Sie alle recht herzlich zu einer neuen Episode Leni Rieke im Gespräch mit. Mein Name ist Leni Rieke. Ich betreibe die Galerie Kavisamba in der schönen Haseldorfer Marsch und bin auch Mitglied des Kreiskulturverbandes Pinneberg, dessen Zweck es ist, Kunst und Kultur zu fördern. Es ist mir eine große Ehre und Freude, im Rahmen des Ausstellungsprojektes Erb, Last, Trauma und Chancen von Nachkriegsgenerationen auf Wunsch des Verbandsvorstandes mit den beteiligten KünstlerInnen ins Gespräch zu kommen. Es geht um Sichtweisen und um die persönlichen Erkenntnisse Einzelner. Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Wie hat sich das vorangegangene Zeitgeschehen auf uns, auf mich ausgewirkt? Welche Bedeutung hat es für unsere Nachkommen, Kinder und Enkelkinder? Uschi Wientappe, 1945 in Kiel geboren. Pädagogikstudium in Kiel, seit 1968 als Lehrerin, unter anderem im Fach Kunst und verschiedenen Schulen in Schleswig-Holstein und im Ausland tätig. Im Bereich Kunst habe ich mich durch zahlreiche Seminare und Malreisen weitergebildet. Ich male seit 1998 im Kunsthaus Schenefeld, gehöre einer Ateliergemeinschaft an und bin seit 1999 aktives Mitglied im Kunstkreis, beziehungsweise seit 1912 erste Vorsitzende des Kunstkreises. Seit 2007 habe ich meine Arbeiten in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt. Ich lebe und arbeite in Schenefeld. Titel meines Objekts: Mein Weg. Acrylmalerei auf Leinwand. Ich habe lange überlegt, ob ich an dem Projekt Erblast teilnehmen sollte. Ja, hallo Uschi Wientappe, schön, dass du heute da bist.
Ja, danke.
Du hast mir gerade vorhin erzählt, dass du während des Abiturs in einem Aufsatz einen Satz geschrieben hast, der in etwa lautete: Mein Leben war wie ein Sonnenschein oder voller Sonnenschein. Wie ist das gemeint?
Ja, dazu kann ich Folgendes sagen. Ich bin zwar ein Nachkriegskind, aber in einer sehr harmonischen Familie aufgewachsen. Meine Eltern haben sich sehr um uns gekümmert, sehr viel mit uns gemacht. Ich habe drei jüngere Geschwister und wir haben uns alle sehr gut verstanden. Und meine Mutter hat sich sehr um uns gekümmert, hat viel mit uns gemacht. Und die Entbehrungen der Nachkriegszeit habe ich als Kind, muss ich jetzt sagen, überhaupt nicht empfunden. Meine Mutter hat immer gesagt, du, es geht allen jetzt so, wenn man das später irgendwie mal nachgefragt hat. Da hat sie immer gesagt, mit heutigen Verhältnissen darfst du das nicht vergleichen. Und von daher habe ich sehr schöne Erinnerungen an die Kindheit und eben auch während der Schulzeit und in der Zeit als Kind. Deshalb meine Worte in dem Aufsatz, wo wir über unser Leben berichten mussten: Bisher war mein Leben voller Sonnenschein. Was mein Lehrer allerdings bezweifelte und vor der Klasse gesagt hat, das gibt es gar nicht.
Das gibt es nicht. Heißt das, dass ihr in der Familie wenig über die Kriegsgeschehnisse gesprochen habt?
Ja, also mein Vater war im Krieg, war in Frankreich, war im Lazarett in Kriegsgefangenschaft und hat selber nichts erzählt. Und als Kind haben wir auch nicht gefragt. Und später als Jugendliche, wenn man doch Interesse hatte an dem, was vorher war, durch den Geschichtsunterricht, der allerdings die Zeit auch ausgespart hat zu meiner Zeit noch, hat er nichts erzählen wollen. Ich habe vieles erst erfahren nach seinem Tod durch eine sehr junge Schwester, die er hatte. Und von daher sind wir durch irgendwelche Geschehnisse im Krieg auch nicht belastet worden. Deshalb, wie gesagt, hatte ich auch Mühe mit dem Thema Erblast.
Ja, weil es für dich eben keine Last in dem Sinne so gab.
Nein, also ich fühle mich nicht belastet. Und wenn ich mit meinen Geschwistern spreche, kann ich auch nur sagen, uns ging es allen verdammt gut. Mhm. Wir haben zusammengehalten, es war harmonisch. Streit oder irgendwelche, wie in anderen Familien, teilweise Schläge oder irgendwelche anderen Erziehungsmethoden, haben wir nie kennengelernt. Also da war meine Mutter also sehr ausgleichend immer und von daher keine Last.
Ja. Hattest du denn das Gefühl, dass deine Eltern das bewusst verdrängt haben, um es euch zu erleichtern?
Ich glaube schon. Auf der einen Seite sicherlich ist es sicher schwer, damit umzugehen, mit den Erlebnissen, die mein Vater in erster Linie hatte, meine Mutter weniger, aber vielleicht auch, um sich selbst zu schützen. Ich denke schon, wenn man erzählt, das weiß man ja selber von bestimmten Ereignissen, dann kommt alles wieder hoch und vielleicht hilft es auch, wenn man zunächst nichts erzählt. Aber sicherlich auch, um uns zu schützen, um uns nicht zu belasten. Ja. Und dafür, muss ich sagen, bin ich heute noch sehr, sehr dankbar, ja, weil ich eine so schöne Kindheit hatte.
Und dieses positive Gefühl, was du erlebt hast, das hast du dann auch ja an deine weitere Generation, an die nächste Generation ja weitergegeben.
Ich habe es versucht. Ja. Ich habe also Sohn und Tochter. Habe auch zwei Enkelkinder und habe versucht, also diese Harmonie, die wir in der Familie hatten oder die ich früher kennengelernt habe, und mein Mann sagt immer, du mit deinem übertriebenen Harmoniebedürfnis, habe ich versucht, an die Kinder weiterzugeben. Wir haben mit unseren Kindern auch viel gemacht und ich sehe das jetzt bei meiner Tochter mit den Enkelkindern. Wir sind alle zusammen eine wunderbare, harmonische Familie. Mhm. Und also das Wort Last ist für mich ein Fremdwort.
Ja. Du wirst ja auf der Ausstellung ein Bild zeigen, wo du das nochmal so dokumentiert hast. Magst du was dazu sagen?
Ja, es war schwierig, überhaupt das darzustellen. Wie stelle ich das dar? Ich wollte jetzt nicht zu Persönliches, nicht meine Familie oder so darstellen, sondern habe überlegt, wie kann ich diesen für mich jedoch geraden Weg darstellen. Und da habe ich einfach gedacht, so ein gerader Weg, einfach ein Weg, und zwar zunächst dunkel, das waren die Entbehrungen der Kriegszeit, die ich aber selbst eben gar nicht so empfunden habe, aber doch ein gerader Weg, ohne dass mal irgendwelche, wie soll ich sagen, Ausbrüche oder Einbrüche waren, im Grunde bis in die Gegenwart, Schule, Studium, Beruf, teilweise im Ausland, und es war, also es ging alles vielleicht auch zu glatt. Vielleicht ist man dadurch nicht selber vielleicht nicht so belastbar wie andere. Aber bisher habe ich das alles als sehr schön empfunden und habe versucht, das eben so darzustellen. Also der Weg von den Entbehrungen der Kriegszeit, aber eben für mich weniger und dann viel Licht ins Bild gebracht. Weil ich immer mehr oder versuche, oder so ist uns das beigebracht worden, mehr Licht als Schatten zu sehen.
Ja, genau. Ja, ich danke dir für dieses nette Gespräch und ich freue mich schon auf die Ausstellung.
Ja, ich danke dir ganz herzlich, Leni, für dieses Gespräch und ja, machen wir weiter so.
Genau. Klaus Landahl, geboren in Ludolfstadt, Thüringen. Aufgewachsen in Hamburg, lebt seit 1974 in Halsenbeck, hat 5 Kinder und 6 Enkelkinder. Beruflich war er engagiert in Hamburg, zuletzt in der Sozialbehörde als leitender Regierungsdirektor. Seit vielen Jahren schreibt er Geschichten und gelegentlich auch Bücher in Deutsch oder Englisch. Er ist Mitglied unter anderem im Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Klaus Landahl nimmt seit Jahren an Einzel- und Gruppenlesungen teil, zum Beispiel an Friedenslesungen und gewerkschaftlichen Mahnveranstaltungen zur Bücherverbrennung 1933. Die Teilnahme an Erblast ist für ihn wichtig, weil Kriege in Europa immer noch denkbar sind, wenn auch unter neuem Namen und mit anderen Ausreden.
Ja, hallo Klaus, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich, wir wollen ja heute über die Erblast sprechen. Aus deinen Unterlagen konnte ich ja sehen, dass du Mitte der 60er Jahre zur Wehrpflicht eingezogen worden bist. Wie war das so für dich 20 Jahre nach, das waren ja erst 20 Jahre nach dem großen Krieg?
Ja, also wir mussten damals hier alle für 18 Monate unsere Wehrpflicht ableisten durch den Kalten Krieg zwischen Ostblock und den westlichen Ländern. Und naiv wie man ist in dem Alter, so mit 21 geht man da ja auch dann völlig unbefangen hin. Und ich habe dann sogar noch die Reserveoffizierausbildung gemacht, auch in den Jahren danach, immer über Wehrübungen, weil man als Wehrpflichtiger häufig auf der Schreibstube landet und das wäre ja verschenkte Zeit gewesen.
Ja.
Und in dieser Zeit habe ich aber durch die vielfältigen Ausbildungen, die man so in der Offizierslaufbahn hat, natürlich gemerkt, was Krieg auch wirklich bedeutet. Denn wir haben an Übungen teilgenommen, an Übungen mit kanadischen Truppen und so weiter. Und im NATO-Verbund, wir haben an Alarmübungen teilgenommen, wo man nachts um 3 geweckt wird oder in dem Ort, wo man stationiert wird, ist, aus dem Kino rausgeholt wird, weil NATO-Quick-Training gerade angesagt ist. Und dann fährt man durch die Stacheldrahtverhaue, während die, die in der Kaserne waren, schon rausrücken. Also es ist schon was Besonderes. Und Erblast bezieht sich ja nun eigentlich genau auf das, auf nämlich den Ernstfall, dass der Krieg stattgefunden hat und wie die Situation für die Menschen, also nicht nur für die Soldaten aller Nationen, die daran beteiligt waren, sondern auch für die Zivilbevölkerung gewesen ist. Und deswegen hatte ich auch ein großes Interesse an diesem Projekt mitzuarbeiten, auch schon deshalb, damit wir immer das Bewusstsein bekommen, dass es eigentlich keinen vernünftigen Grund gibt, einen Krieg zu führen. Dieser Krieg richtet so viel Schaden an, so viel Existenzen vernichtet er, so viel Folgeschäden richtet er an, dass man schon sehr, sehr optimistisch sein muss, dass der Krieg einen vernünftigen Grund gehabt hat.
Ja, Krieg kann keinen vernünftigen Grund haben. So. Also hat der Zweite Weltkrieg die Auswirkungen davon dich in der Kindheit belastet? Hast du was mitbekommen? Haben deine Eltern dir was erzählt, wie sie es wahrgenommen haben? Oder?
Also meine Eltern haben sehr wenig davon erzählt. Und das Dorf, in dem wir gewohnt haben, war zu klein, um Bomben drauf zu werfen. Aber von meiner anderen Großmutter, die in Hamburg während des Krieges geblieben war, weiß ich schon, wie das war, wenn die in den Keller mussten oder auch in der Wohnung geblieben sind. Und dann merkten sie, dass Bomben in den Dachbogen gefallen waren und die dann raufrannten, um zu gucken, wenn Feuer ist, dass man das sofort löschen kann. Sonst habe ich da war ich einfach zu klein, nichts mitgekriegt. Nur, dass wir dann eben aus dem Dorf in Thüringen, weil das ja in der russischen Zone lag, eben weggegangen sind, so bei Nacht über die Grenze, die ja noch nicht so wie der eiserne Vorhang war. Und auf dem Leiterwagen mit Pferden davor, das weiß ich dann schon noch, aber auch sehr stark mit Auserzählungen, ne? Dass der Leiterwagen, ich saß bei einer fremden Frau da auf dem Schoß, weil meine Mutter hatte einen Kinderwagen, den sie ja zu Fuß transportieren musste mit dem Baby drin. Und das Pferd war natürlich schneller als sie zu Fuß und dann verlor ich immer die Mutter wieder aus den Augen und dann ging das Geschrei los.
Ja,
das weiß ich dann auch noch. Auch gefühlsmäßig weiß ich das noch.
Das ist also hängen geblieben.
Ja, das ist hängen geblieben.
Und habt ihr auch Hunger und Hungersnot und so weiter auch mit?
Die Verpflegung, auch als wir nachher in Hamburg wieder angelangt waren, die war natürlich nicht mit der heutigen zu vergleichen. Also Steckrüben war ein Gericht, was ich danach jahrelang nicht mehr sehen konnte. Mhm. Andererseits muss ich feststellen, so als Kind findet man sich in jede Situation rein, solange sie nicht psychisch belastet, zum Beispiel, weil die Eltern weg sind oder so etwas, sondern man nimmt das als Realität und wenn es eben nur das gibt, meckert man über das Essen und fertig hat sich das.
Und so später, als Jugendlicher oder als junger Erwachsener, hattest du das Gefühl, dass da, dass du immer noch an den Auswirkungen leiden musstest oder dass irgendwas hängen geblieben ist so?
Nein, aus der muss ich Zeit? Ehrlich sagen, hatte ich nicht. Mhm. Ich hatte ja nun auch das Glück, auch meine Geschwister, dass niemand im Krieg zu Schaden gekommen ist, weder gefallen im Krieg noch durch Bomben.
Ja.
Das war schon mal natürlich doch der Vater, der Bruder meines Vaters. Mhm. Der ist gefallen, deswegen lautet einer meiner Namen Otto, weil er Otto hieß. Mhm. Und genau in der Zeit gefallen ist vor Moskau damals. Und aber sonst ist dadurch nichts hängen geblieben, weil es keine emotional prägenden oder traumata bildenden Ereignisse für mich gegeben hat.
Und haben deine Eltern überhaupt den Krieg mal so erwähnt, in Geschichten irgendwie, haben die euch was erzählt später? So?
Wenig.
Ja,
mein Vater war in Frankreich eingesetzt, also außer dass er immer LKWs fahren musste, für die er gar keinen Führerschein ursprünglich hatte, hat er davon, und dass er einen Unfall hatte mit dem LKW, hat er nichts weiter erzählt.
Ja, ja.
Und wir haben auch nicht weiter nachgefragt.
Ja. Und wie ist es mit deinen Kindern? Hast du da irgendwie denen was weitergegeben oder etwas erzählt, was du so erlebt hast?
Also ich habe vier Mädchen und einen Jungen.
Ja.
Und die Mädchen hatten irgendwie andere Sorgen auch durch Schule und sowas.
Ja.
Aber und der Junge. Und ich habe ein bisschen erzählt mir von meiner eigenen Militärzeit.
Ja.
Und dass es schon ein besonderes Erlebnis ist in einem großen Manöver, wenn man bestimmte Positionen zu verteidigen hat und das ist Nacht und man hört nur überall die Schüsse und denkt, na, was mache ich jetzt? Und dann kriegt man ein Maschinengewehr und der andere führt die Patronen zu und dann schießt man auch dahin, wo man was vermutet und plötzlich hakt das und dann hat man nichts mehr.
Man
kann ja nicht werfen damit.
Ja.
Und dann sieht man nur, wie die Gegner ankommen.
Mhm.
Und man weiß genau, wenn das jetzt echt wäre.
Ja, eben.
Wäre
dein Glück war, dass es halt Proben waren. Ne?
Ja, also, genau. Und, und wie man eben einen Hügel angreift, das war wichtig zu lernen, weil das auch eine körperliche Anstrengung ist und eine emotionale. Und meistens üben wir sowas auch bei Nacht oder Dämmerung. Und dann sieht man ja, wenn man da hochkommt, überall das Blitzen des Mündungsfeuers. Und dann weiß man genau, also wenn ich da jetzt hochlaufe, ich kann überhaupt nicht beurteilen, was da mit mir passiert. Ne?
Ja,
ich laufe da hoch und denke, klappt das oder klappt es nicht?
Hast du in solchen Momenten an deine Eltern gedacht, wie sie das wohl empfunden haben damals?
Nee, offen gestanden,
ich
habe keine Querverbindung gezogen. Ich habe nur gedacht, hoffentlich ist dieser Hügel hier bald zu Ende. Das war in Bayern, die Hügel sind etwas größer.
Ja.
Und das ist schon körperlich sehr anstrengend. Da.
Ja. Ja.
Dann, man geht ja nicht hoch, sondern man läuft hoch. Mhm. Man muss sich hinwerfen, wieder aufstehen, wieder hinwerfen, wieder aufstehen. Mhm.
Du hast ja du wirst ja auf der Ausstellung eine Lesung halten, eine Kurzgeschichte lesen. Da geht es um einen Protagonisten, der in den Nebel seiner Kindheit zurückgeht. Habe ich das jetzt so richtig gesagt?
Ja.
Ja. Ja. Was steckt dahinter?
Also, ich habe selbst diese Erfahrung so nicht gehabt. Allerdings bin ich auch wieder an die Orte meiner Kindheit zurückgekehrt. Damals war es noch die DDR, also es war noch der Eiserne Vorhang und Kalter Krieg. Mhm. Und ich fand das sehr beeindruckend, aber nicht jetzt negativ, sondern es ist schon sehr beeindruckend. Man kennt die Orte ja aus den Erzählungen der Eltern, den Bauernhof, das alte Haus und so, die Freundin der Mutter, die Kaserne, wo der Vater damals stationiert war. Und wenn man dann plötzlich da wirklich hingeht und lernt die Leute kennen und alles, und die erzählen dann auch noch von früher, wie sie das erlebt haben, als mein Vater dann das erste Mal auf den Bauernhof kam, ne? Und um die Hand meiner Mutter quasi anzuhalten. Und er kaum durch die Tür passte, weil die Decken alle so niedrig waren. Das ist dann schon nochmal so ein besonderes Erlebnis.
Das glaube ich, Vor allen Dingen, dass die Menschen sich noch dran erinnern.
So.
Das ist schön.
Man erlebt die Eltern nochmal von der anderen Seite.
Die scheinbar nichts mit dem Krieg zu tun haben.
Ja.
So in dem Augenblick.
Ja.
Ist diese Kurzgeschichte Teil aus einem Teil eines Ganzen oder hast du sie jetzt speziell für diese Ausstellung nur geschrieben oder gibt es ein Buch dazu mit mehreren Kurzgeschichten?
Ja, ich habe mehrere Bücher geschrieben in Englisch und auch in Deutsch, aber auch in Englisch.
Ja.
Die Geschichte wird mit Sicherheit in die dritte Auflage meiner Kurzgeschichten reinkommen. Mhm. Ich habe ein Buch mit Kurzgeschichten und da passt die sehr gut rein, die ich aber speziell auch für dieses Ereignis geschrieben habe, obwohl ich sie schon länger im Kopf hatte. Das andere Buch handelt um Demokratie und Frieden und noch ein das andere sind spirituelle Bücher, die Rattenwette. So heißt das eine Buch, spielt im Pazifik, auf Dominica oder auf Dominica, weiß Gott nicht, wie sich das ausspricht. Ja, die ist also speziell eigentlich jetzt für das Thema Erblass.
Ja, gut. Außer der Lesung wirst du ja auch ein Kunstwerk ausstellen.
Ja, ein Bild. Mhm. Ob es ein Kunstwerk ist, kann ich selber nicht entscheiden. Mhm. Aber zumindest ein Bild, was den Krieg darstellt.
Ah, ja.
In Form einer menschlichen Maske, die keine Augen hat, damit sie den Schrecken nicht sieht. Mhm. Keine Ohren, damit sie den Schrecken nicht hört. Mhm. Und einen zugekniffenen Mund, damit sie selber nicht schreit und
das hört sich ja alles sehr spannend an. Ich bin also sehr gespannt. Ich freue mich schon auf die Ausstellung. Und schön. Auch die Lesung natürlich.
Danke.
Ja, gut. Die Lesungen mit Klaus Landdahl finden am 14.11.2021 in der Sonntagsmatinee um 11.30 Uhr sowie am 16.11. ab 19 Uhr in den Räumen der Dorstei Pinneberg statt. Freddy Rode, im 80. Lebensjahr Künstler, Philanthrop, 1966 Ende Kunststudium, Porträtmalerei, Bad Harzburg, Wanderjahre. Ab 1976 freischaffender Künstler in Hamburg. TV-Auftritt unter Alster-Arkaden und Erfolge in der Porträtmalerei. Teilnahmeausschreibung Hamburg-Altona, Kleine Freiheit. 1985 Pacht des restaurierten Gefängnisses auf der Schlossinsel Barmstedt. Eröffnung der Galerie Schlossgefängnis. Maler, Bildhauer, Dozent, ständige Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen im In- und Ausland. Kunstrichtung Malerei, fantastischer Realismus. Plastiken, mystischer Naturalismus. 1986 erster Preis in Fermi d'Ayen Rossi Paris. 1987 Ehrengast und zweiter Preis Agenda humanitäre Einsätze in Kenia
und Äthiopien untermauern Aussage meiner sozialkritischen Arbeiten. Mir geht es nicht nur um den Zweiten Weltkrieg, um das, was wir als Deutsche den Juden und anderen Minderheiten angetan haben. Ich empfinde auch keinerlei Verantwortung, Belastung, Erblast für das und aus dem, was meine Eltern und Großeltern in der Nazizeit getan und nicht getan haben. Mir geht es um das anhaltende, ständige Morden, Foltern, Vergewaltigen, jetzt und in Zukunft. Das belastet mich.
Ja, hallo Freddy Rode, schön, dass du heute da bist, hier in der Galerie. Wir wollen ja uns heute über die Erblast unterhalten. In deinem Filmbeitrag, den wir eben gerade abgeschlossen haben, hast du ja die jungen Frauen erwähnt, also lobend erwähnt. Wie meintest du das?
Ja, es geht eigentlich nicht direkt oder im wortwörtlichen Sinne um die Ausstellung Erblast, sondern das, was an Last aus diesem Erbe entstanden ist, aus diesem Erbe des Zweiten Weltkrieges, der ganzen Kriege, die überhaupt geführt werden. Und da ist es für mich sehr bemerkenswert festzustellen, dass es wieder, wie in der Nachkriegszeit auch, die Frauen und in diesem Falle die jungen Frauen sind, die auf die Straße gehen, die Rechte einfordern und die Älteren, und da sind es dann wieder überwiegend männliche Gesprächspartner oder gegenüber, fragen, was macht ihr eigentlich? Habt ihr aus der Vergangenheit gelernt? Und ich finde, das muss hervorgehoben werden. Und daher habe ich als Knackpunkt in den beiden Exponaten, die ich zu dieser Ausstellung angemeldet habe, ein junges Mädchen dargestellt.
Ja, genau. Du hast ein junges Mädchen und ein Gemälde eines älteren Herrn für die Ausstellung zusammengestellt als Exponate. Mhm.
Ja, ich habe also schon seit vielen, vielen Jahren versucht, dieses Thema dieser Last aus dem Bewusstsein, dass immer wieder Kriege entstehen und geführt werden, auch in dem Moment, wo wir jetzt hier miteinander sprechen, ist es ja der Fall, dass da nichts Richtiges passiert und eigentlich auch zwar immer viel gesprochen, aber ganz, ganz wenig gehandelt wird.
Ja.
Und da finde ich es eben doch einfach super, dass es junge Mädchen sind, die dieses Thema aufgreifen und die Fragen stellen und so lange fragen, bis sie eine Antwort bekommen.
Ja.
Und daher sind sie auch heute noch dabei, weil sie die richtige Antwort noch nicht bekommen haben.
Ja, denn wie das Bild des älteren Herrn wieder widerspiegelt, es kommt nichts.
Ja, so ist das.
Ja.
Es ist so, dass die Jungen ja berechtigte Fragen stellen. Weil die Erblast, die Last, die aus dem Kriegen, aus den Zerwürfnissen der Völker untereinander, unter der Knechtschaft und so weiter, dass die Alten nicht in der Lage sind, dort Antworten zu finden, dort Änderungen herbeizuführen. Mhm. Und daher dieser Kontrast in der Darstellung. Einmal die Frage, die Unschuld, die also noch dass die Zukunft vor sich hat.
Ja.
Und auf der anderen Seite das Alte. Und da ist es ja nun mal so, dass es überwiegend Männer sind, mhm, die das Sagen haben.
Ja.
Und immer noch sind es die Frauen, die in zweiter, dritter oder noch schlechterer Reihe stehen. Und die Männer oder die Alten sind einfach nicht in der Lage, die Fragen der jungen Leute zu beantworten.
Weil sie sich in Schweigen hüllen.
Wie bitte?
Weil die sich in Schweigen hüllen.
Ja, Schweigen ist so eine Sache. Man kann Schweigen weil man Zeit braucht, um zu überlegen. Man kann schweigen, weil man die Antwort nicht weiß.
Oder nicht wiedergeben möchte. Nicht
ja,
die Wahrheit nicht.
Bei der Darstellung des alten Mannes ist es ja so, dass man eigentlich aus der Mimik entnehmen kann, dass es ein älterer Mensch ist, der etwas weiß, der viel weiß. Und das Gravierende ist dabei dann der Blick. Die Augen sprechen ja viel.
Ja.
Und die sind nichtssagend. Und in gewisser Hinsicht ja auch ablehnend.
Er möchte das, was er weiß, sein Wissen nicht weitergeben, nicht unbedingt weitergeben.
Ja, aber das mag so sein. Ja, man könnte das aus dem Bild herauslesen. Da gebe ich dir recht. Aber auf der anderen Seite ist das keine Entschuldigung.
Nein.
Für das Verhalten. Und ich kann es auch nicht anerkennen. Ich spreche älteren Leuten eigentlich das Recht ab, zu schweigen. Sie haben die Verpflichtung zu reden.
Ja.
Sie haben die Verpflichtung, Antworten zu geben auf berechtigte Fragen.
Ja. Also in meinen vielen Interviews, die ich in den letzten Wochen geführt habe, wurde es auch immer wieder deutlich, dieses Schweigen. Ne? Es wurde viel geschwiegen in den Familien.
Ja, eigentlich ist das doch heute noch so. Es wird den Menschen einfach zu leicht gemacht, sich abzulenken, sich ablenken zu lassen. Es wird ihnen zu leicht gemacht, sich die Dinge schön zu reden, schön zu schweigen, indem man einfach nicht drüber nachdenkt und dann auch nicht drüber reden muss.
Ja.
Und daher finde ich es umso beachtlicher, dass die jungen Leute, ich habe sie viele Jahre, nicht so wahrgenommen wie in der letzten Zeit, weil sie einfach auch zu still waren.
Ja.
Und ich habe das immer bedauert und habe gesagt, warum kommen die Jungen nicht und fordern? Aber jetzt ist es so, dass die jungen Frauen damit angefangen haben und ich bin begeistert.
Ja, ja. Wie war das denn bei dir so kurz nach dem Krieg? Oder hast du Erlebnisse, hast du, wie hast du das so wahrgenommen, die Zeit?
Ja, ich bin ja in den letzten Kriegsjahren geboren, aber von dem Krieg selber habe ich nichts mitbekommen. Das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist, oder eines der ersten Erlebnisse, an die ich mich erinnern kann, ist aber tatsächlich etwas seltsam und vielsagend. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass vor unserem Haus an der Straßenecke eine Frau mit einem Kind an der Hand stand.
Ja.
Und ich mit meiner Mutter daran vorbeikam und ich hatte gerade eine Tüte Bonbons von meiner Mutter geschenkt bekommen. Und diese Mutter mit ihrem Kind, an denen wir vorbeigehen wollten, waren sehr erbärmlich, sahen sehr erbärmlich aus. Und ich kannte sie aber nicht. Aber dieses Kind, ich kann nicht mehr sagen, ob es ein Junge oder ein Mädchen war, das sah mich an und sah auch auf meine Bonbons. Und ich sah dem Kind in die Augen und habe sofort meine Tüte Bonbons hingehalten, damit es sich bedienen konnte. Mhm. Und meine Mutter riss mich zur Seite und sagte, nein, das darfst du nicht. Mhm. Und das ist von dem Ganzen mir so in Erinnerung geblieben, dass ich das heute noch so detailliert beschreiben kann. Danach habe ich eigentlich versucht, mein Leben zu leben, Und ich wollte immer Künstler werden. Und ich habe ja dann auch in Bad Harzburg einige Semester studiert und habe davor einige böse Unfälle gehabt und habe während dieser Zeit, wo ich im Krankenhaus war, angefangen zu lesen.
Ja.
Und das Lesen hat nie wieder aufgehört. Mhm. Und ich habe auch, ich denke, dass wir Künstler da privilegiert sind, ich habe auch den Eindruck, dass ich in der Lage bin, mehr zu sehen, mehr zu empfinden als ja, andere Menschen.
Du hast wahrscheinlich eine andere Sensibilität.
Ja, mhm. Davon bin ich fest überzeugt. Und dieses Verarbeiten und dieses Erkennen überhaupt, erstmal das Erkennen dieser Sensibilität und dann das Verarbeiten, das kann ich in meiner Sparte der darstellenden Kunst in Bildern darstellen. Ja, ich habe ja Porträtmalerei studiert.
Ja, ja.
Und mich interessieren Menschen sehr.
Ja. Also du musst auch einen Blick dafür haben, sonst hättest du es nicht so beeindruckend umsetzen können. Gerade bei der Porträtfotografie oder Porträtmalerei noch mehr vielleicht, das ist also schon nicht so einfach.
Ja. Ne? Aber es ist harte Arbeit.
Es ist sehr harte Arbeit.
Ja.
Es ist sehr, wenn man sich diese Werke anschaut, dann ist es wirklich sehr harte Arbeit. Muss es sehr harte Arbeit gewesen sein. Wie lange hast du denn dafür gebraucht für eins der Werke?
Also das junge Mädchen hat ungefähr 5 Wochen Arbeit gebracht und der ältere Mann etwas mehr, ich glaube fast 2 Monate.
Ja.
Und also täglich.
Da hast du aber auch täglich dran gesessen.
Täglich so 4-5 Stunden,
ja.
Manchmal mehr. Mhm. Und bei mir ist das so, im Gegensatz zu einigen anderen Künstlerkollegen, dass ich ein Bild anfange, wenn es in meinem Kopf fertig ist. Mhm. Das heißt, du hast es auch schon angesprochen. Ich möchte etwas ausdrücken, eine Emotion darstellen. Mhm. Und dann überlege ich, wie ich das am besten hinkriege, was ich da benutze, ein Gesicht, eine Landschaft, irgendetwas, was dem, was ich darstellen möchte, am nächsten kommt. Hier war es natürlich, logischerweise waren es Personen, die ich darstellen wollte. Aber wie und
Aber
was
wie?
Die sagen soll.
Ja. Die eine sollte fragend
darstellen. Ich fange dann also an zu malen, wenn ich das Bild im Kopf fertig habe. Und dann muss es auch so werden, wie ich es im Kopf habe.
Ja.
Das geht manchmal schnell, manchmal dauert es ewig. Und manchmal gelingt es gar nicht. Dann werden die Bilder zerstört.
Ja,
ja, das ist so.
Ja.
Und meine Frau kann ein Lied davon singen.
Ja, es ist da wohl auch schwierig, die Emotion des Künstlers zu verstehen. Ne? Also,
aber ich bin mit meinem Beruf sehr zufrieden und ich möchte auch nichts anderes sein.
Ja, gut, Freddy, ich danke dir für das Gespräch. Ich bin sehr gespannt auf die Ausstellung und wie Besucher auf deine Werke reagieren werden. Und ich freue mich, ich bin voller Erwartung.
Ich bedanke mich auch für das Gespräch und ich freue mich auch auf die Ausstellung.
Ja.
Dankeschön.
Gerne.